Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und uns in einen neuen Themenmonat begleiten. Vielen Dank an dieser Stelle an Sanden fürs Sponsern und vielen Dank auch an Frau Professor Prokosch, die uns zu meiner großen Freude wieder beehrt. Hallo.
Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne.
Ja.
Wir sprechen heute also, Spoiler, wieder über das Glaukom, genau. Und heute geht es um eine Studie von Kolko und Kollegen. Jeder von uns hat schon mal einen Glaukompatienten vor sich sitzen gehabt und kennt das Problem. Es gibt die trockenen Augen und das Glaukom und irgendwie scheint sich das nicht ganz zu vertragen. Und deswegen haben eben Kolko und Kollegen gedacht, Sie gucken sich das mal genauer an. Aber so eine richtige Studie ist es nicht, Frau Professor Prokosch, oder wie kann man das verstehen?
Genau, also es ist letztendlich eine Übersichtsarbeit, in der nochmal so als Review die verschiedenen Faktoren, die beim trockenen Auge und beim Glaukom eine Rolle spielen, nochmal systematisch zusammengefasst worden sind. Und es handelt sich dabei um ein Paper, was von verschiedenen sehr gut bekannten Kollegen des trockenen Auges und des Glaukoms verfasst worden sind. Und zwar während eines Meetings, die haben sich in Italien getroffen vor 2 Jahren und haben an diesem Tag dieses Paper über den Tag verfasst sozusagen. Genau.
Ah, und haben dann einfach so, also ich meine, es sind ja über 200 Quellen, das ist schon ziemlich
genau, das ist schon ziemlich übersichtlich. Also die haben tatsächlich, also die Top-Leute dort zusammengebracht, einen Tag. Ich war sogar auch eingeladen, ich konnte da aber leider nicht.
Hey.
Schade, sonst wäre ich da, könnte ich das eigene Paper besprechen, was sicherlich nochmal einfacher wäre.
Und ein bisschen, wie es so war.
Genau, und wie es so war, richtig, so dass die Nebeneffekte. Und genau, und haben da sozusagen das Topic, was ja letztendlich meines Erachtens immer so ein bisschen zu kurz kommt, nämlich das trockene Auge und Glaukom und die Probleme, die die Augentropfen dann noch zusätzlich auf das schon trockene Auge machen, nochmal so zusammengefasst. Und haben dort auch beschrieben letztendlich, warum ist das so, wie häufig gibt es überhaupt das trockene Auge, was machen dann zusätzlich noch die Augentropfen dazu für das Glaukom. Und was machen konservierungsmittelfreie Augentropfen? Ist das besser? Und welcher Wirkstoff ist nochmal zusätzlich schädlich für die Augenoberfläche? Also das ist sehr lesenswert und man kann sich da, wirklich hat man sehr gute Daten. Sie haben das schon gesagt, mit den über 200 Quellen auch die tollen Publikationen zusammengefasst. Das ist wirklich lesenswert.
Ich bin aber auch total froh, dass wir da heute so eine Mini-Zusammenfassung von machen, auch wenn wir wahrscheinlich nicht alle Dinge, die hier drin stehen, benennen können, weil es ja auch wirklich sehr dicht gepackt mit Informationen ist. Aber es ist auch echt eine lange Studie.
Ja.
Also ich musste schon echt nochmal kurz meine ganze Konzentration zusammenraffen, als ich das gelesen habe. Also gehen wir mal rein, würde ich vorschlagen.
Ja, machen wir.
Und legen los damit, was es überhaupt schwierig macht oder was es überhaupt zum Thema macht beim Glaukom. Warum sind Glaukomtropfen schlecht fürs trockene Auge?
Also genau, das Hauptproblem ist ja, fangen wir beim trockenen Auge vielleicht an. Es ist ja schon so, dass bei den Glaukompatienten über oder um die 50% haben eine sogenannte Ocular Surface Disease, also eine Oberflächenerkrankung schon mal per se.
Mhm.
Das entspricht letztendlich auch der allgemeinen Bevölkerung. Man muss schon sagen, in der Altersgruppe sind es bis zu 50% oder sogar mehr an Patienten, die kennen wir ja auch, die unter dem sogenannten trockenen Auge leiden. Und das sind sogar noch mehr, wenn man dann noch typisch auf die Symptome guckt, zum Beispiel Wake-up-Times oder so ein sogenanntes Staining mit Fluoreszein auf der Hornhaut, dann sieht man das sogar noch häufiger, also bis zu 80% sogar, bei denen, die sogar gar keine Symptome haben, aber wo man das wirklich klinisch dann doch detektieren kann. Und das ist ja schon
wahnsinnig viel.
Ja, absolut. Das wird immer vergessen, wie häufig eigentlich dieses Problem trockenes Auge ist. Und wir kennen das alle, die Patienten sind sehr unzufrieden und sind natürlich nicht gerade sehr zufrieden. Und dann müssen Tropfenersatzpräparate gegeben werden, also so künstliche Tränen und sowas alles. Die müssen schon mehrfach am Tag tropfen. Dann kommt der Glaukomarzt und sagt denen, naja, jetzt sie müssen noch Glaukomtropfen nehmen. Und diese Tropfen für das Glaukom, also unterschiedlich von den Wirkstoffen, manche Wirkstoffen erhöhen zum Beispiel die Matrix-Metalloproteinasen, wie zum Beispiel das, die Prostaglandine, oder nehmen wir eine andere Wirkstoffklasse, zum Beispiel das Brimonidin. Da weiß man halt auch, dass das über eine ganze Zeit halt wirklich auch toxisch wirken kann. Und die gibt man da, genau, und die gibt man dann dazu, und das macht die Oberfläche natürlich noch mal schlechter.
Ja.
Zumal in den meisten Tropfen auch noch dieses sogenannte Benzalkoniumchlorid drin ist, was ja als Konservierungsmittel auch dafür bekannt ist, dass es eben epitheltoxisch wirkt. Was bedeutet das für den Patienten? Jetzt kommen die, die haben keine Symptome vom Glaukom, haben eigentlich keine Probleme, nicht wahr? Genau, und merken ihr trockenes Auge vielleicht gar nicht. Und jetzt kommen wir Augenärzte und sagen, naja, sie müssen diese Tropfen nehmen. Was passiert?
Ja.
Auf einmal haben die Beschwerden aufgrund der sich verschlechternden trockenen Augen, indem die auf einmal dann unscharf sehen, die sind geblendet, das Auge fühlt sich trocken an. Und dadurch bedingt, das Problem dahinter steckt eigentlich auch, dadurch bedingt ist es dann so, dass die Adhärenz auch so schlecht ist. Das heißt, man weiß ja auch, über 60% der Leute nehmen ja ihre Tropfen gar nicht. Das ist aber auch schwierig, weil letztendlich haben die ja keine Symptome vom Glaukom. Die gehen zum Arzt, der verschreibt den Tropfen, und auf einmal haben sie Symptome. Mit dem trockenen Auge natürlich, was einfach schlechter wird. Und das bedingt natürlich, die merken gar keinen Benefit von den drucksenkenden Tropfen. Die merken nur die Begleiterkrankung. Und deswegen ist das schon auch ein Faktor, dass dann einfach Tropfen noch nicht genommen werden. Und das führt zu einer Verschlechterung der Erkrankung. Genau.
Ja, aber es ist so ein ganz dolles Ineinandergreifen.
Absolut.
Und
genau, das ist
ich würde gerne noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn es okay ist.
Auf jeden Fall.
Also erstmal so eine Rückfrage, weil das ist ja jetzt die perfekte Zeit, um sie zu stellen. Warum kriegen Leute im Alter überhaupt trockene Augen?
Tja, die Oberfläche ist unterschiedlich. Also es liegt sicherlich an der Bildschirmarbeit. Dann ist es häufiger bei Frauen. Das ist typischerweise durch die Hormonumstellung nach der Menopause zum Beispiel. Dann Staubbelastung, viel PC-Arbeit. Das sind alles so Sachen, die sicherlich die trockenen Augen bedingen.
Okay, und dann kriegen die ja auch ein Glaukom, weil die dann auch in dem besten Alter sind. Und dann werden ja die Prostaglandine, die ja so eine ganz normale First-Line-Therapie sind, wenn man neuen Patienten mit Glaukom hat, werden ja auch so ein kleines bisschen gebasht. Also so habe ich das schon verstanden, dass sie nicht so ganz so hoch gelobt werden. Können wir da vielleicht mal ins Detail gehen, warum?
Die, also warum die so hoch gelobt werden, die Prostaglandine?
Oder warum die eben hier so ein bisschen runtergemacht werden, weil die so schlecht sind fürs Trockene.
Genau, also die Prostaglandine. Es gibt ja die Guidelines von der IGS auch unter anderem, und da wird ja gesagt, als First-Line-Therapie werden halt die Prostaglandine gegeben, ne? Weil die müssen nur einmal am Tag gegeben werden, und die haben natürlich auch die beste drucksenkende Wirkung. Und es ist aber schon so, dass diese Prostaglandine, die regulieren die Expression von den sogenannten Matrix-Metalloproteinasen hoch. Und das führt dann halt eben auch wieder zu einer verschlechterten Oberfläche. Und die Interleukine gehen hoch, weil das natürlich auch proinflammatorisch zum Beispiel ist, ne? Das weiß man auch. Und das humane Lymphozyten-Antigen geht zum Beispiel hoch. Also alle diese inflammatorischen Moleküle, die scheinen eben, zumindest zeigen das Labordaten, dass die bei den Prostaglandinen halt eben angesprochen werden sozusagen, genau.
Finde ich ganz wichtig, diesen Punkt, dass es so eine Entzündungsreaktion auch wirklich hervorruft, weil das ja auch so ein bisschen dazu passt. Wir sehen die ja dann alle mit dicken, geröteten Lidrändern. Und hier in der Studie, an der Stelle wieder schade, dass wir quasi nicht Bildübertragung haben. Man stelle sich einen klassischen Glaukompatienten vor oder Sickerpatienten, und dann wird ein Bild gezeigt, 3 Jahre später, nachdem die aufgehört haben zu tropfen. Und man sieht immer noch sowas davon. Das finde ich so verrückt, wie lange das anhalten kann.
Ja, das ist schon wirklich langatmig, diese Veränderung. Und die Frage ist halt auch, ob die wirklich dann komplett reversibel auch sind, nicht wahr? Genau, weil man diese, wie Sie schon sagen, man sieht diese Veränderung halt 3 Jahre später halt immer noch. Gerade auch bei den Prostaglandinen.
Aber die sind ja nicht die einzigen, über die hier gesprochen wird.
Genau, die sind nicht die einzigen. Also letztendlich, das sind alle schlecht, oder? Das ist so ein bisschen so.
Ja, es sind eigentlich alle schlecht.
Also eigentlich sind sie alle schlecht. Die einen machen dann, wie gesagt, das Brimonidin wird auch nochmal hervorgehoben, weil das gerade auch so gerötete Augen macht und es führt sogar so viel zur Inflammation, dass es dann am Ende auch gar nicht mehr wirkt. Deswegen ist da mein klinischer Tipp auch im Endeffekt, dass man immer wieder, an der Stelle vielleicht ist mein Personal View, die eigene Therapie überdenken sollte. Und wenn ein Patient fünf verschiedene Glaukomtropfen hat, dann hat er mindestens 3 zu viele oder 2. Das muss man schon sagen, weil nicht alle Tropfen, die genommen werden, die wirken halt eben auch. Ne? Und ich glaube, wird in dem Artikel auch nochmal gesagt, dass wenn das so entzündlich verändert ist, dann wirkt es halt eben teilweise auch gar nicht mehr. Ne?
Da wird es ja aber schon direkt schwierig, weil wenn jemand 5 Glaukomtropfen hat, dann einfach so sagen, okay, dann lassen wir 3 weg. Da hat man sicherlich auch viele verwirrte Gesichter vor sich, weil die Personen haben ja auch Gründe, diese Tropfen zu nehmen.
Absolut, genau.
Mit hohem Druck.
Ja, und ich erlebe das regelmäßig, dass die Patienten, die gucken mich an und denken, die hat sie jetzt nicht alle. Ja, die werden so auf den Druck getriggert und ich sage denen auf einmal so nach dem Motto, nee, ihre Augen sehen so schlimm aus, sie lassen das am liebsten mal weg. Und ich komme da auch immer auf die Lebensqualität dann zurück. Da haben wir in der zweiten Folge auch echt nochmal ein spannendes Paper, was rausgesucht wurde, wo dann nochmal mehr auf die Lebensqualität geachtet wird. Weil letztendlich, denke ich, wird die Zukunft schon sein, von dem Druck wegzukommen und primär sich die Lebensqualität auch mit anzugucken. Und zum Patienten, Sie sagen das unter 5 Tropfen, der hat natürlich keine gute Lebensqualität.
Ja. Wenn wir jetzt so einen Patienten haben, der total viele Tropfen nimmt und wir wissen, dass dieses Benzalkoniumchlorid total schlecht ist, weil das eben epitheltoxisch wirkt, denn die Bindehautzellen kaputt macht und so weiter und so fort und auch die Maibaumdrüsen auch noch kaputt macht und so. Warum lassen wir es dann nicht einfach grundsätzlich weg?
Genau, das ist auch in dem Paper nochmal gesagt, unabhängig jetzt von den eigenen Wirkstoffen, ist natürlich das Benzalkoniumchlorid einer der haupttoxischen Faktoren. Warum wird es nicht einfach weggelassen? Genau, das ist sicherlich eine Kostenfrage. Die Autoren, die sind der Meinung, dass es eigentlich weggelassen werden sollte in dem Paper. Und dieser Meinung, wenn ich was Persönliches zufügen will, bin ich auch. Ich verorte den Patienten auch direkt am Anfang eigentlich konservierungsmittelfreie Augentropfen. Es ist immer ein Verfügbarkeitsproblem in einigen Ländern sicherlich. Und es ist auch ein Kostenproblem. Die Medikamente, die Benzalkonium konserviert sind, die sind häufig auch günstiger als die konservierungsmittelfreien Tropfen, die ja auch in so Einmaloftiolen kommen. Manche Patienten kommen auch mit diesen Einmaloftiolen nicht zurecht, weil wir müssen uns vorstellen, das sind ja ältere Patienten. Und dann immer diese Einzeldosen da aufzumachen.
Ja, stimmt.
Da hapert es dann manchmal auch.
Arthritis und so zum Beispiel.
Absolut, genau. Aber prinzipiell denke ich, ist es schon besser, denen gleich konservierungsmittelfreie Tropfen zu geben. Und das sagen die Autoren hier eigentlich auch.
Ja, vielen Dank für Ihre persönliche Meinung. Dafür laden wir Sie natürlich auch ein, dass wir die hören. Wo wir gerade dabei sind, wenn wir von Entzündungsreaktionen sprechen, sprechen wir auch oft davon, wie ist es denn mit Cyclosporinen, die man da geben könnte. Was ist Ihr Gefühl dazu oder beziehungsweise was sagt Ihre Erfahrung?
Da halte ich nicht so viel von persönlich, aus dem Grund. Ich hatte mal einen Patienten, das ist sehr persönliche Meinung, aber ich behandle ja ganz viele Glaukompatienten und manche sind wirklich dann am Spiegel festgenagelt den ganzen Tag, weil die nehmen ihre 5 verschiedenen Glaukomtropfen und dann nehmen sie noch stündlich Tränenersatzmittel, weil das Auge so trocken ist und dann nehmen die zusätzlich noch Cyclosporin. Und Sie hatten das schon gesagt, das ist so ein Teufelskreislauf, nicht wahr? Wir haben dieses Problem des trockenen Auges, wir geben da Tropfen drauf und die machen das Ganze noch schlimmer. Das Resultat ist dann, wir geben Sachen wie Cyclosporin, wir geben Sachen wie, wie zusätzlich benetzende Tropfen. Das heißt, die Patienten tropfen im Zweifel 10, 15 Mal am Tag. Was eine Riesenmenge ist. Und man weiß halt auch, ich denke, auf das wir immer achten müssen, ist, dass das Glaukom nicht schlechter wird. Und man weiß, wenn die nur 2/3 ihrer Dosis weglassen, dann verschlechtert sich die Gesichtsfeldprogression um das 3,6-fache. Das weiß man.
Wow.
Genau. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die möglichst wenig Nebenwirkung von den Tropfen haben und dass die möglichst wenig auch tropfen müssen. Das heißt, wenn man solche Patienten hat, die ganz ehrlich so drunter leiden, dass die so trockene Augen haben und diese Medikamente nicht vertragen, dann bin ich schon dafür, dass man diese Patienten halt eben operiert. Und da kommen ja auch noch zwei Episoden zu Verfahren. Und ich glaube, genau, das passt sehr gut, alles hier auch zusammen, gerade dieser Monat. Nicht wahr, ich will das nichts vorwegnehmen. Genau, ich will das nichts vorwegnehmen.
Wir können ja ein bisschen anthesern, dass er nicht
schmeckt. Können wir anthesern, aber es zeigt sich schon, dass es manchmal wirklich sinnvoll ist, dass man die primär operiert dann auch, weil man weiß, mit verschiedenen filtrierenden Verfahren ist es schon so, dass man tropfenfrei sein kann oder deutlich weniger Tropfen hat. Und da zeigt sich auch eine weniger starke Erkrankungsverschlechterung. Einfach nur dadurch bedingt, weil die Adhärenz einfach dann gut ist und die vorher halt ebenso schlecht ist.
Das heißt, vielleicht könnte man es auch so machen wie in England und von vornherein SLT als First-Line-Therapie machen?
Also ich empfehle das meinen Patienten immer und ich glaube, das ist eine gute Wahl, weil das eine tropfenfreie Wahl ist. Das wird nicht Ewigkeiten halten, aber es gibt schon Daten, dass es bis zu 4 Jahren halten kann und so gut wirkt wie ein Tropfen. Und ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, dass den Patienten mit milden bis moderaten Glaukom statt einer Monotherapie anzubieten. Aufgrund der genannten Faktoren, gerade dieses Problem trockenes Auge, was einfach immer ein bisschen zu kurz kommt. Weil alle achten auf den Druck. Druck. Und genau, Sie haben vollkommen recht. Schade, dass wir da jetzt keine visuelle Darstellung haben. Aber wenn man sich diese Patienten anguckt mit diesen Tropfenaugen, dann ist das ja auch keine Lebensqualität für die Patienten.
Und die waren übrigens auch unter Bimatoprost, ich habe es gefunden.
Genau.
Und nicht unter Prostaglandin. Aber ja, finde ich sehr spannend, dass Sie das nochmal sagen. Mhm. Ich denke das auch schon immer selber. Spätestens nach der Folge, ich glaube, wir hatten die auch aufgenommen. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher über die SLT als Therapie und was sie genau macht und wie das funktioniert. Und Sie können das auch super gerne nachhören, lieber Hörer. Das war wirklich, also es ist jetzt kein Schaden, den man macht im eigentlichen Sinne. Das heißt, das ist sowieso eine gute Idee und wenn man es wiederholen muss, ist das jetzt auch nicht schlimm, oder?
Nee, definitiv. Also ich mache das total gerne und ich hab kaum Komplikationen. Also ich kann mich nicht erinnern, wenn man das dosiert macht und das wirkt auch gut. Es wirkt nicht bei allen, aber das muss man halt in Kauf nehmen. Aber ich denke, es lohnt sich, das zu versuchen.
Okay, dann würde ich an dieser Stelle die Folge schließen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise und auch Ihre Meinung, Frau Professor Prokosch. Ich freue mich, dass wir in der nächsten Folge weitermachen. Da sprechen wir dann über intrakamerale Medikamententräger, also quasi einen Weg, das Tropfen zu umgehen. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörer, wieder einschalten und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und bedanken uns auch noch bei Sanden fürs Sponsern. Vielen Dank. Tschüss.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.